Deutschlandfunk, Information und Musik.
Drei Jahrzehnte nach dem Ruf »Wir sind das Volk« durch Leipzig, Plauen und die Straßen vieler anderer Städte der DDR schallte, für bessere Lebensbedingungen, für politische Teilhabe, Freiheitsrechte und die staatliche Einheit in Griffnähe geriet, da könne, Zitat, von einem politisch-kulturellen Ost-West-Gegensatz keine Rede mehr sein. Wenigstens im Blick darauf, was eine gute Demokratie ausmacht. Das schrieb Politikwissenschaftler Tom Mannewitz von der TU Chemnitz noch vor 5 Jahren. Kurz, es gebe keine zwei politischen Kulturen. Ich habe Tom Mannewitz über das Demokratieverständnis in Ost und West mit ihm darüber gesprochen und ihn gefragt, ob er das heute nochmal so schreiben würde.
Das würde ich genauso nochmal schreiben. Man muss sich ja bloß vor Augen führen, was mit dem Wort Gegensatz gemeint ist. Wir müssen uns vor Augen halten, die Gesellschaft Ost wie West unterscheidet sich in den großen Anschauungen darüber, wie Politik zu laufen hat, wie Demokratie zu sein hat, aber auch darüber, wie sie Demokratie beurteilt, nicht fundamental voneinander. Wir sprechen vielmehr eher von graduellen Unterschieden. Also wir können jetzt nicht sagen, Ost hätte eine völlig andere politische Kultur als der Westen das hätte, was natürlich nicht im Widerspruch dazu steht, die Differenzen im Detail, die sich auch über mehrere Prozentpunkte bei ganz konkreten Fragen hinausweisen können, auch anzuerkennen. Aber von einem grundsätzlichen, also fundamentalen Unterschied würde ich nach wie vor eher nicht sprechen.
Darf ich Sie höflich daran erinnern, dass im Februar 2020 es in Thüringen eine Ministerpräsidentenwahl gab, bei der, wir erinnern uns, der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsident gewählt werden wollte, worüber letztlich am Ende die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer fiel. Sie bleiben bei Ihrer Meinung?
Also die politischen Unterschiede sind nochmal eine zweite Ebene, zumal, ich sage mal, die politische Kultur sich natürlich auch auf die Politik durchschlägt. Aber ich sage mal, wenn wir von politischer Kultur als etwas sprechen, dass so etwas wie die internalisierten Werte und auch Wertorientierungen und grundlegende politische, ich will nicht sagen Weltanschauungen, aber grundlegende politische Orientierungen beschreibt, die, ich sage jetzt mal, über die Alltagspolitik hinausgehen, dann bleibe ich natürlich bei meiner Einschätzung. Was natürlich die, sag jetzt mal, oberflächlichen Differenzen, mit oberflächlich meine ich nicht irrelevant, sondern mit oberflächlich meine ich eben volatil und auf die Tagespolitik bezogen, natürlich schon Differenzen gibt. Und da brauchen Sie gar nicht bloß von Thüringen sprechen. Da sehen wir in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt, muss man ja fast sagen, schon natürlich auch größere Rupturen, Stichwort Pegida, Stichwort das Aufkommen der AfD, verschiedene Wahlergebnisse, wenn wir auf die Länderebene schauen, mit Blick auf AfD, mit Blick auf die Linke, mit Blick auch auf die Grünen. Der Westen ist ja auch nicht so homogen, wie zum Teil ja auch suggeriert wird. Nur das sind eben eher ganz konkrete Ausformungen politischer Kultur. Und wenn ich sage, es gibt eben keinen fundamentalen Unterschied, dann bezieht sich das vor allen Dingen auf die grundlegenden, sagen wir, politischen Dispositionen und Wertorientierungen.
Lassen Sie uns ein bisschen noch über das Demokratieverständnis in Ost und West sprechen, so schwer möglich das so pauschal auch ist. Sie haben ja gerade gezeigt, dass Sie das auch anzweifeln. Was ist mit Pluralismusdefiziten in den ostdeutschen Bundesländern? Was ist mit der Zustimmung zur Verfassung? Was ist mit den, ich nenne das mal, den intrinsischen Werten der Verfassung, nämlich Kommunikation, Anerkennung von Minderheitenschutz, Abwehrrechten, Würdeversprechen und so weiter? Gibt es da nicht doch Unterschiede im Demokratieverständnis?
Wir können uns dem Thema im Grunde aus drei Perspektiven nähern, glaube ich. Die erste Perspektive ist, und das ist die, die auch wenig verwunderlich auch die mediale Debatte und auch die politische Debatte auch prägt und auch zurecht prägt, nämlich anzuerkennen, dass es Differenzen gibt. Nicht bloß Anerkennung von Differenzen hinsichtlich der aktuellen Leistungsbeurteilung von Demokratie, Stichwort Demokratiezufriedenheit, sondern auch wenn es um die ganz konkreten einzelnen Elemente von Demokratie geht, also die Legitimität etwa von Meinungspluralismus, von Opposition, von Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Das ist die eine Perspektive, um das anzuerkennen. Und das ist auch wichtig, denn es stellt sich natürlich die Frage, woran liegt es denn, dass beispielsweise die verschiedenen politischen Institutionen im Osten eine geringere Akzeptanz erfahren, dass die Demokratie zu einem geringeren Anteil als im Westen für intrinsisch, also als eine gute Sache empfunden wird. Aber das ist eben meines Erachtens nur eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist, und das ist, glaube ich, die interessantere und die dritte auch, die zweite Perspektive ist die zeitliche, nämlich sich vor Augen zu führen, dass die Demokratie, und zwar um ihrer selbst willen, also die Demokratielegitimität, heute, ich schaue jetzt gar nicht sozusagen auf den Monat Oktober 2020, sondern ich spreche von der aktuellen Zeit, also im letzten Jahr, die letzten 2-3 Jahre, so hoch ausfällt, wie sie seit der Wiedervereinigung noch nie ausgefallen ist, und zwar im Westen wie im Osten. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt massive Leistungsverbesserungen beobachten konnten, sozusagen. Das kann natürlich auch sein, aber da würde ich mich jetzt geschickt aus der Affäre ziehen. Es deutet aber vielmehr darauf hin, dass Demokratie als Ordnungsmodell an Legitimation gewonnen hat. Das ist im Westen der Fall. Das ist
wir reden von liberaler Demokratie und nicht von sozialistischer, ne?
Ganz genau. Also die Demokratie sozusagen auf einen größeren Zuspruch trifft, als das, sagen wir mal, Anfang der 1990er Jahre der Fall gewesen ist. So, dass die zweite Perspektive, also dass sich das im Großen und Ganzen, also von kleineren volatilen Umschwüngen, ich sag's mal, der Tagespolitik mal abgesehen, aber im Großen und Ganzen sich das in eine relativ erfreuliche Richtung entwickelt. So, und die dritte Perspektive ist, wenn wir global schauen, wie schneidet Demokratie als Ordnungsmodell sozusagen in der Bevölkerung ab? Und das ist eigentlich die relevante Frage, was verstehen die Leute darunter? Auf einer globalen Perspektive ist erstens die Akzeptanz von Demokratie, und zwar im Osten Deutschlands wie im Westen Deutschlands, vergleichsweise hoch. Und zwar vergleichsweise heißt in dem ähnlichen Bereich wie die westlichen Demokratien in Europa, wie die westlichen. Das mag für die Bundesrepublik oder sagen wir mal für die alten Bundesländer jetzt keine große Überraschung sein. Für den Osten Deutschlands ist es das schon. Die Demokratieakzeptanz in den anderen postkommunistischen Staaten fällt deutlich geringer aus. Zugleich, wenn wir uns fragen nach den Demokratievorstellungen, also was glauben die Leute eigentlich, was Demokratie ist? Denn wir haben ja schon die eine Sache, was in der Verfassung steht, Stichwort freiheitlich-demokratische Grundordnung, liberales Demokratieprinzip, Verfassungsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob die Leute auch das darunter verstehen unter Demokratie oder ob sie nicht vielleicht andere Vorstellungen davon haben. Und global betrachtet gibt es schon leichte Ost-West-Differenzen hinsichtlich dessen, was die Leute sich unter Demokratie vorstellen. Aber global betrachtet sind das also minimale Differenzen. Also mit global betrachtet meine ich, wenn Sie Leute fragen in Asien oder in Lateinamerika oder in einigen afrikanischen Staaten, dann werden Sie recht schnell feststellen, dass die zwar zum Teilen auch schon das, ich sage jetzt mal salopp, das westliche Demokratiemodell auch schon unterstützen und das auch unter Demokratie verstehen, aber eben nicht nur. Da spielen Freiheitsrechte zum Teil eine andere Rolle, da spielt Partizipation zum Teil eine andere Rolle, da spielt Konflikt und auch Konsens eine völlig andere Rolle zum Teil. Und wenn wir das global mal sehen sozusagen und Deutschland, Ost und West da versuchen so ein bisschen einzusortieren, dann relativieren sich die Gegensätze oder die Differenzen schon ein kleines bisschen.
Herr Manowitz, um eine Frage dürfen wir nicht herumsegeln, nämlich die Frage, wie die historischen Erfahrungen, insbesondere der ostdeutschen Bundesländer und ihrer Bürger, auf diese Auffassung von politischer Kultur, die Sie gerade beschrieben haben, einwirken. Können Sie das ermessen?
Also das zu quantifizieren, tue ich mich schwer, aber wir können, also ich glaube, es geht jetzt nicht irre, wenn wir sagen, dass die historischen Erfahrungen da eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Und zwar meine ich mit historischen Erfahrungen nicht nur die Zeit vor 1989-90, das ist ja die eine Erfahrung, nämlich die Prägung eines relevanten Bevölkerungsteils durch ein sozialistisches, ich muss sagen, ein diktatorisches Regime einerseits und andererseits aber auch die Erfahrungen nach 1989-90, Stichwort dreifache Transformation, also politische Transformation, gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation. Vereinfacht gesagt, sowas prägt natürlich. Und wenn ich sage, das prägt, dann heißt das, dass die Leute ihre grundlegenden politischen Dispositionen, wenn sie einmal im Leben für sich gewinnen, sehr, sehr schwer nur wieder ablegen. Das heißt, Generationen werden natürlich durch solche Erfahrungen geprägt. Das sehen wir auch daran, dass wenn wir Generationenvergleiche durchführen im Osten oder im Osten und im Westen im Vergleich, sehen wir, dass die Unterschiede in der Akzeptanz von Demokratie und aber auch im Verständnis von Demokratie, dass die Differenzen zwischen den älteren Generationen Ost und West größer ausfallen als bei den jüngeren Generationen, einfach weil sozusagen sich diese, ich sage jetzt mal etwas salopp, ostdeutsche Erziehung sozusagen oder DDR-Erziehung und auch das Gesellschaftsmodell sich in den Wertvorstellungen so ein kleines bisschen abträgt im Laufe der Generationen. Das Problem sozusagen ist, warum das jetzt noch nicht so stark sich durchschlägt. Klar, es liegt natürlich daran, dass die Bevölkerungszusammensetzung eben dafür spricht, dass die junge Generation einfach noch einen kleinen Bevölkerungsteil ausmacht. Ich bin überzeugt, dass sich das stärker noch abtragen wird in den nächsten Jahren, muss man nicht sagen, sondern hier muss man in Jahrzehnten denken.
Und die Rede von Dunkeldeutschland war etwas unglücklich, ne?
Die Rede von Dunkeldeutschland war überaus ungeschickt. Einerseits, weil ich mich natürlich auch selber so, was heißt angegriffen fühle, aber als jemand, der in Ostdeutschland wohnt, in Ostdeutschland arbeitet, in Ostdeutschland geboren wurde, kommt man ja kaum umhin, sich da irgendwo ein kleines bisschen angesprochen zu fühlen. Zugleich, es war, glaube ich, taktisch unklug, weil natürlich einerseits ein großer Teil der Bevölkerung eben schon seit Jahren auch gegen Autoritarismus, gegen Rechtsextremismus und so weiter und so fort natürlich auch auf die Straße geht und sich engagiert und sozusagen mit in Sippenhaft genommen wird. Andererseits diejenigen, die wahrscheinlich damit gemeint wurden, sich auch angesprochen fühlen und das dazu führt, dass die Leute sich eher einigeln und noch weiter distanzieren von dem, wovon man sie eigentlich überzeugen will, nämlich eine freiheitliche Demokratie.
Politische Kulturen in Ost und West und über Demokratieverständnis sprach ich mit dem Politikwissenschaftler Tom Mannewitz von der TU Chemnitz.